Liebe Hörer, in unserem Kontrafunk-Senderaum hatte es in der letzten Woche teilweise deutlich über 30 Grad Celsius. Die Radiostationen und die Push-Nachrichten der Wetter-App haben uns alle auf eine Hitzewelle vorbereitet. Das geschah mit dunkelrot animierten Wetterkarten und ging über in praktische Hitzetipps wie: Bitte bleiben Sie im Schatten, laufen Sie keinen Marathon oder gehen Sie in einen kühlen Raum. Doch heutzutage ist es verpönt, die Kühle über eine Klimaanlage herzustellen, so wie es neulich im Heute-Journal vorgeführt wurde, als die Moderatorin Marietta Slomka den Einsatz von Klimaanlagen als ökologisch total unkorrekt bezeichnet hat. Ist die Klimaanlage mittlerweile zum Abschuss freigegeben? Welchen Stand hat das Gerät gesellschaftlich und sollten wir tatsächlich lieber aufrecht stehend sterben, als uns unter das Joch der Klimaanlage zu beugen? Diese und weitere Fragen wollen wir nun mit Professor André Tess besprechen. Er ist Professor der Energiespeicherung in Stuttgart. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal, wie bekommen Sie die ganze Diskussion rund um die Klimaanlagen und die Hitze mit? Ist das ernst gemeint oder ist das eher eine Lockerungsübung fürs Sommerloch?
Herr Danowski, mein Büro als Thermodynamiker ist vermutlich das am schlechtesten klimatisierte Büro auf dem Standort der Universität Stuttgart. Nichtsdestotrotz schüttel ich über die aktuelle Diskussion nur den Kopf und wundere mich, dass wir Deutschen über etwas diskutieren, was in anderen Ländern, in Dubai, Las Vegas, Rom oder Singapur, überhaupt kein Problem ist.
Kann man noch sachlich darüber reden? Sie haben das schon leicht angedeutet. Man muss darüber sachlich reden, oder? Aber kann man es noch?
Es wird in Deutschland zunehmend schwierig, sachlich über Klimaanlagen und auch über das ernsthaftere Problem Hitzetote oder Kältetote zu sprechen. Ich hoffe aber als Wissenschaftler dazu beizutragen, diese Themen mit einem kühlen Kopf zu erörtern.
Welchen Stand hat die Klimaanlage aktuell in der Gesellschaft? Ich hatte es gerade erwähnt, Frau Slomka hat es als ökologisch total unkorrekt bezeichnet. Wir fangen ja hier mit diesem Zitat eine gewisse Stimmung auf, aber spiegelt sich diese Stimmung auch in den Verkaufszahlen und in den Nutzungszahlen überhaupt wider?
Die Klimaanlage, Herr Danowski, ist eine großartige technische Erfindung der Menschheit, genauso wie das Flugzeug, das Auto, die Waschmaschine oder der Geschirrspüler. Die Klimaanlage erlaubt es uns, in Gegenden zu siedeln und zu arbeiten und zu leben, wo das für unsere Vorfahren schwieriger gewesen wäre. Und ich zitiere an dieser Stelle gern den Ausspruch des ehemaligen Ministerpräsidenten des Stadtstaates Singapur, Herr Lee. Der hat in einem Interview gesagt, auf die Frage, was ist die größte technische Entwicklung in Singapur gewesen, da hat er gesagt, ganz klar, die Einführung der Klimaanlage als meine erste Amtshandlung in Ende der 50er Jahre war der Schlüssel dafür, dass wir in Singapur die gesamte Stadtverwaltung effizienter gestalten konnten. Man kann nicht nur früh und abends arbeiten, sondern den ganzen Tag. Und er hat nahezu wörtlich gesagt, die Klimaanlage war die größte zivilisatorische Errungenschaft der jüngsten Vergangenheit, ohne die Singapur seinen Weg zur Metropole und zum erfolgreichen Stadtstaat nicht gegangen wäre. Also die Klimaanlage ist eine von mehreren tollen technischen Entwicklungen. Welche Konsequenzen diese Entwicklung für Gesundheit, Energieverbrauch, Wohlbefinden hat, das kann man ganz sachlich diskutieren. Aber dass die Klimaanlage ein Segen für die gesamte Menschheit ist, ich glaube, das kann man überhaupt nicht leugnen.
Jetzt gibt es das Gegenargument, der Klimaanlage wird nämlich vorgeworfen, den Raum zwar kühler, aber die Welt heißer zu machen. Was ist denn da dran? Weil jeder von uns ist sicherlich schon mal an einer Klimaanlage außen vorbeigegangen. Es wird natürlich heiße Luft nach außen transportiert und gerade wenn man eine kurze Hose oder sowas anhat im Sommer, ist das natürlich vorerst mal ein kleiner Hitzeschock, ne? Aber ist da was dran?
Da ist auf den ersten Blick was dran. Wenn man genauer hinschaut, ist da überhaupt nichts dran. Alle Energie, die die Menschheit verbraucht, ob nun für das Heizen, ob für die Herstellung von Strom oder für die Mobilität, landet am Ende aufgrund des Energieerhaltungssatzes als Wärme in der Umgebung. Insofern müsste jemand, der etwas aus diesem Grund an der Klimaanlage auszusetzen hat, ab morgen das Auto fahren, die Nutzung von Kühlschränken, Geschirrspülern und Flugzeugen einstellen und in die Höhle der Urgesellschaft zurückkehren. Da gab es keine Abwärme, außer der menschlichen Abwärme. Ich halte aus diesem Grund diese Diskussion für gegenstandslos. Und der Energieverbrauch weltweit durch die Klimaanlagen, das ist nun beileibe nicht die größte Energiefrage. Also je weiter sich die Menschheit entwickelt, desto mehr verbraucht sie an Energie. Und alles, was an Energie verbraucht wird, landet am Ende in Wärme. Und da gibt es also keine Besonderheit der Klimaanlage gegenüber dem Elektroauto, dem PKW oder was auch immer.
Ist denn Klimaanlage gleich Klimaanlage? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Gibt es irgendwelche Energieschleudern oder irgendwelche Dinge, die etwas energieärmer funktionieren, also neuere Generationen?
Das Arbeitspferd unter den Klimaanlagen ist im technischen Jargon gesprochen die sogenannte Kaltdampfkompressionskältemaschine. Das klingt jetzt erstmal ganz kompliziert. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was in Ihrem Kühlschrank stattfindet. Sie haben einen Kompressor, da wird ein Arbeitsmedium mit dem Namen R134a komprimiert, gibt seine Wärme ab, das ist die Abwärme, von der Sie sprachen, dann expandiert das Arbeitsmedium, fließt in den Kühlschrank hinein, kühlt dann dort die Speisen und Getränke ab und geht wieder hinein in den Kompressor. Dieses Prinzip der sogenannten Kaltdampf-Kompressionskältemaschine, das finden Sie im Kühlschrank, das finden Sie in Ihrer PKW-Klimaanlage und das finden Sie auch in den Klimaanlagen, die zu Hause installiert werden. Und ich würde mal sagen, von denen, was den Menschen im Alltag betrifft, ist das die dominierende Technologie. Es gibt für die großskalige Herstellung von Kälte noch andere Maschinen, das sind sogenannte Absorptionskältemaschinen. Es gibt noch andere Prinzipien, das sind die Adsorption mit D wie Dora. Da gibt es zum Beispiel das selbstkühlende Bierfass, also Bier draußen für die Gartenparty. Dann gibt es Kryoanlagen, mit denen Sie Wasserstoff auf minus 250 Grad abkühlen. Aber wenn Sie mal die Fragen insgesamt betrachten, die so im Alltag eine Rolle spielen, Klimaanlage zu Hause, Klimaanlage im Auto und auch der Kühlschrank, das sind alles Maschinen, die demselben Prinzip beruhen. Da gibt es halt alte Maschinen, die sind ein bisschen weniger effizient und modernere, die sind etwas effizienter. Aber das ist alles nichts, was eine entscheidungsrelevante Größe für die Nutzung im Alltag wäre. Übrigens habe ich von den Leuten, die sich über die Klimaanlage zu Hause beschweren, noch niemanden gesehen, der ein PKW ohne Klimaanlage fährt.
Im Übrigen sind diejenigen, die sich über die Klimaanlage aufgeregt haben, diejenigen, die die Wärmepumpe vor 2 Jahren so hochgejubelt haben. Und die Wärmepumpe ist ja vom Prinzip her eigentlich fast gleich arbeitend, nur rückwärts und andersherum. Deswegen die Frage, ist die Verächtlichmachung und Delegitimierung der Klimaanlage jetzt so ein bisschen die Retourkutsche für das Hinterfragen der strategischen Bedeutung der Wärmepumpe für die Energiewende?
Ich kann über die Gründe der Kritik an der Klimaanlage nur spekulieren. Ich würde sie aber auf jeden Fall im nicht wissenschaftlichen Bereich verorten wollen. Es gibt also keinerlei rationale Gründe, den Kühlschrank oder die PKW-Klimaanlage anders zu bewerten als die Klimaanlage, die wir zu Hause haben. Und insofern glaube ich, dass das eben keine rationalen Gründe sind. Hinzu kommt noch eins, es wird häufig das Thema der angeblichen Umweltbelastung, Umweltverschmutzung ins Spiel gebracht. Wenn Sie eine Klimaanlage mit einer Solaranlage zusammen betreiben, die ja nun zur gleichen Zeit Strom liefert, wie Sie Kälte brauchen, oder mit einer Windkraftanlage oder mit einem Kernkraftwerk, dann können Sie Kälte erzeugen, ohne ein einziges Kilogramm und ohne eine einzige Tonne CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Insofern ist diese Diskussion auch irrational und ich kann darüber, wie gesagt, nur den Kopf schütteln.
Der Hitze zu entkommen oder sich vor ihr zu schützen, ist aber grundsätzlich ja natürlich ein nachvollziehbares Anliegen. Die Bundesregierung hat dazu auch Pläne zum Schutz gegen Hitze herausgegeben. Das geht auch in Richtung Ernährung zum Beispiel. Steak, Energy Drinks und so weiter sind auf einmal gefährlich oder das wurde zumindest ins Spiel gebracht. Wie zielführend sind denn solche Konzepte?
Herr Danowski, ich bin der Meinung, dass der Staat die Aufgabe hat, die Bürger vor existenziellen Gefahren zu schützen und existenzielle Dienstleistungen bereitzustellen. Dazu gehört für mich die Landesverteidigung, dazu gehört die innere Sicherheit, dazu gehört die Organisation eines Bildungswesens, wo die Kinder dann lesen und schreiben können. Da gehört für mich überhaupt nicht dazu, dass die Regierung sich darum kümmert, was die Leute essen, womit die Leute ihre Heizungen betreiben und womit die Leute Auto fahren. Und insofern ist diese Frage völlig ohne wissenschaftlichen Hintergrund möglicherweise von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich zu beantworten. Aber für mich als freiheitsliebenden Menschen ist die Antwort ganz klar, der Staat möge sich bitte engagieren im Kampf gegen die Bildungskatastrophe und er möge meinetwegen auch klimaneutrale Technologien erforschen in Universitäten und Forschungszentren. Aber er möge uns bitte verschonen vor den Hinweisen darüber, was ich zu essen, zu trinken habe, wie ich mich zu Hause verhalte. Und das ist aus Sicht eines freiheitlich denkenden Menschen überflüssig und unnötig.
Nichtsdestotrotz, das Thema der Hitzetoten gibt es natürlich auch. Was gibt es jetzt außer der Klimaanlage Ihrer Meinung nach auch aus wissenschaftlicher Sicht, wie man sich gegen die Hitze, längere Hitzeperioden oder auch das Auf und Ab, das wir ja jetzt haben, weil jetzt kühlt es ja ein bisschen ab und dann wird es danach wieder heißer, gibt es da irgendwelche Methoden und Möglichkeiten, sich weiter zu schützen?
Wir sollten vielleicht das Thema nochmal grundsätzlich etwas besser einordnen. Ich plädiere mal mit einem kleinen Augenzwinkern dafür, dass also auf jedes Interview zum Thema Hitzeschutz eigentlich 9 Interviews zum Thema Kälteschutz durchgeführt werden müssen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt eine mittlerweile recht bekannte Fachpublikation aus dem Jahre 2021. Die ist erschienen im Lancet. Und da muss man sich nur 2 Zahlen merken. Von allen Todesfällen weltweit, die dadurch entstehen, dass die Menschen einer nicht optimalen Temperatur ausgesetzt sind, entfallen 10% auf Kältetote und 1% auf Hitzetote. 10% Kältetote, 1% Hitzetote. Wo sind die vielen Interviews über die Gefahren der Kälte, wie man sich davor schützen kann, zu erfrieren und dass man die Finger sich abfriert? Also Sie sehen schon, dass diese ganze Debatte Hitzetote in keinem Verhältnis zu den objektiven Zahlen steht, die ich Ihnen gerade genannt habe. Aber wenn man die Frage stellt, was kann man gegen Hitze alles noch so machen? Die effizienteste und die einfachste Variante ist tatsächlich die Installation von Klimaanlagen. Es gibt andere Maßnahmen. Im Klimafachjargon spricht man von Anpassung an den Klimawandel. Das können Sie sich alles anschauen, wenn Sie nach Singapur oder nach Las Vegas fahren. In Singapur ist neben der Klimaanlage die Begrünung von Städten ein ganz wichtiges Element. Wenn ich also jetzt nach Berlin fahre, da ist ein großer Platz gerade saniert worden. Da steht kein einziger Baum drauf. Da frage ich mich, warum die Leute, die also die Bedeutung des Klimawandels in ihren Sonntagsreden hervorheben, nicht in Berlin ein paar mehr Bäume anpflanzen. Also die Klimaanlage und die Begrünung von Städten, das sind sicherlich sehr effiziente Maßnahmen. Und alles andere, wie man sich verhält, was man isst, was man trinkt, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die muss man aber dann in einer Reihe diskutieren mit der Frage, was muss ich machen, wenn es draußen 0 Grad ist? Ziehe ich mich dann mit Pelzmantel, Anorak an oder wie auch immer? Das ist sicherlich eine intellektuell interessante Diskussion für Gartenpartys, aber das ist keine wissenschaftlich fundierte Diskussion.
Sie kommen ja auch aus der industriellen Forschung, wo man gezielt darauf schaut, was kann ich quasi dem Verbraucher als Endprodukt entweder für Hitze oder für Kälteerzeugung oder eben für die Energieerhaltung anbieten. Was ist denn da die neueste Entwicklung Ihrer Meinung nach oder die beste Entwicklung für den Endverbraucher in der Energiebranche?
In der Energiebranche sehe ich jetzt im Punkto Kältetechnik in den letzten Jahren keine sensationellen Entwicklungen, aber lassen Sie mich auf ein kleines Lifestyle-Produkt eingehen, was schon seit einer Weile existiert und was vielleicht für Ihre Zuhörer interessant ist. Also wenn Sie eine Gartenparty durchführen, Sie haben keinen Stromanschluss, Sie haben keine Energie, Sie wollen trotzdem kühles Bier trinken, da gibt es das sogenannte selbstkühlende Bierfass. Das ist so ein 15 bis 20 Liter Fass. Das ist umgeben von einem Material, das nennt sich Zeolith, und von einem Wasserreservoir, und dann ziehen Sie dort an einer Lasche und dann fängt dieses Zeolith an, dieses Wasser verdampfen zu lassen. Es entsteht Verdampfungskälte und dann können Sie diese 20 Liter Bier innerhalb von einer Stunde auf eine angenehme kühle Trinktemperatur abkühlen. Und dieses sogenannte Adsorptionskälteprinzip, das können Sie anwenden auf Bierfässer, auf Limonadenfässer. Das wird auch angewendet, um zum Beispiel Kühlketten für Medikamente in Entwicklungsländern aufrechtzuerhalten. Und wir selber arbeiten an der Universität Stuttgart gerade dran, dieses Prinzip auch für die Kühlung von Fassaden einzusetzen. Man sammelt also die Sonnenenergie ein und erzeugt dann über diesen Adsorptionsprozess in dem Raum Kälte, ohne dass man dafür Strom braucht, sondern nur Solarenergie. Das sind aber alles Technologien, die heute als Nischentechnologien bezeichnet werden können. Und ich würde jetzt mich schwer tun, irgendeine revolutionärer Technologie der letzten Jahre zu zitieren. Ich denke, die Kältetechnik entwickelt sich inkrementell, wie man so schön sagt, Schritt für Schritt, immer besser, immer preiswerter, ein paar neue Prinzipien, aber da gibt es jetzt keine große Revolution.
Sagt Professor Dr. André Tess. Er ist Professor für Energiespeicherung in Stuttgart und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Danowski.